Klappe, die 981.
Hallo, ich bin's, euer Lieblingsgast David. In der heutigen Folge wird es um meine Behinderung gehen. Ihr erfahrt, wie ich mit meinen besonderen Situationen im Leben so umgehe. Viel Spaß!
Hallihallo und herzlich willkommen zu eurer wöchentlichen Dosis, ob du behindert bist. Heute sind wir in einer ganz speziellen Podcast-Situation. Nicht nur, dass wir beide heute wieder David als Special-Gast dabei haben. Nein, wir sitzen ja auch alle persönlich nebeneinander und können uns richtig schön in die Augen schauen. Hallo, ja. Ihr beiden.
Hi, hi.
Ja, hallo. Das war schon ein bisschen schwierig in der Vorbereitung.
Aber jetzt hat's geklappt.
Genau.
Ja, ich glaube, so wie geht's euch und was war die Woche, können wir irgendwie getrost überspringen, weil wir jetzt das ganze Wochenende jetzt schon zusammen waren. Und würde ich sagen, die heutige Runde, wir sind ja wieder beisammen, weil wir heute David als Gast haben in unserer Folge, wie heißt die Rubrik nochmal?
Wow, wie behindert bist du?
Unsere zweite Folge, wir hatten ja Stefan in unserer ersten Folge, wer die Folge noch nicht gehört hat, auf jeden Fall reinhören.
Lohnt sich.
Würde ich mal machen, könnte ich mal machen.
Wow, ja, das wäre auch mal ganz gut.
Zur Vorbereitung hätte man sich die auch anhören können, David, aber alles gut.
Wäre eine gute Vorbereitung gewesen. Und David, der mittlerweile eigentlich schon Stammgast jetzt bei uns ist, ist dann unser heutiger Gast und wird etwas über seine Behinderung erzählen. Ich würde sagen, wir fangen gleich an, oder?
David, wer bist du? Was hast du?
Genau, also ich meine, ihr kennt mich jetzt alle als Stammzuhörer des Podcasts. Ich bin David und ich bin 27 Jahre alt.
Kurz überlegen.
Ja, natürlich. Einfach nochmal mein altes Gehirn anstrengen. Meine Grunderkrankung, Behinderung, Handicap, wie auch immer man es nennen möchte, ist Spina Bifida mit Hydrocephalus. Spina Bifida ist eine angeborene Querschnittslähmung. Das heißt, dass in der Schwangerschaft sich das Rückenmark nicht vollständig entwickelt hat, sodass eben bei der Geburt ein kleiner Hubbel an der Wirbelsäule war, der entfernt werden musste. Umgangssprachlich nennt man es auch den offenen Rücken. Also es kennen ganz viele Menschen einfach darunter. Mit dieser Spina Bifida einher geht oftmals der Hydrocephalus, den altbekannten Wasserkopf, der dann halt operativ, naja, entfernt kann man nicht sagen, aber man muss ein Gerät einsetzen in den Kopf, welches das Hirnwasser aus dem Kopf befördert, weil es eben natürlich nicht über das Rückenmark abfließen kann. Das ist so erstmal grundlegend das Krankheitsbild von mir. Durch die Querschnittslähmung gehen natürlich noch einige Einschränkungen einher. Nicht nur, dass ich nicht laufen kann, sondern Darm, Blase sind betroffen, Gefühle in den Beinen sind betroffen, Spastiken können auch dadurch entstehen. Alles, was halt so mit den Nerven zu tun hat, und was mit den Nerven zu tun hat, die praktisch unterhalb des Lähmungsniveaus liegen. Das ist ja hauptsächlich bei den Querschnittslähmungen immer so, genau, wo ist der Querschnitt und welche Nerven darunter sind betroffen, können nicht mehr abgeleitet werden aus dem Rückenmark, sodass die Impulse nicht mehr dort ankommen, wo sie ankommen sollten normalerweise.
Was ich so geil finde an der Rubrik, muss ich ja sagen, dass ich einfach dieses, ich lerne irgendwie immer wieder was Neues dazu. Also ich meine, wir kennen uns ja auch schon Ewigkeiten und wir hatten es auch schon ganz oft über dieses Schand in deinem Kopf, aber ich habe jedes Mal, ich hatte immer wieder Fragen und ich habe auch jetzt wieder, also wie funktioniert das genau? Also du sagst ja normalerweise läuft dieses Kopfwasser, dieses Gehirnwasser irgendwie über das Rückenmark runter, aber wie funktioniert denn das dann bei dir? Also ich kann mir da gar nicht wirklich was drunter vorstellen, erklär einfach mal.
Genau, also normalerweise ist es so, ein Mensch hat die vier Ventrikel, in denen das Hirnwasser einmal gespeichert und aber auch über das Rückenmark abgeleitet wird. Mhm. Bei mir sind diese zwei Ventrikel davon verengt, sodass das Hirnwasser eben nicht ablaufen kann. Dafür habe ich diesen Shunt, der dafür sorgt, dass das Hirnwasser über ein Schlauchsystem in meinen Bauch abgeleitet wird. Dort kann es dann absorbiert werden. Dieser Schlauch läuft eben vom Kopf hinter dem Ohr am Brustkorb, also vor dem Brustkorb entlang Genau, und dann endet er irgendwo im Bauch, dort kommt das Wasser raus und wird vom schlauen Körper absorbiert und eben anderweitig verarbeitet.
Aber spürst du das? Also jetzt mal ganz dumm, wenn ich jetzt einen Ball auf deinen Kopf werfen würde, würdest du das spüren? Also, oder beziehungsweise sorgt auch das Schaden für mehr Kopfschmerzen oder für, keine Ahnung.
Also ist die Empfindlichkeit erhöht dann.
Also es ist im Prinzip, es ist ein Fremdkörper in deinem Körper, also ein Gegenstand, der logischerweise nicht hingehört, sodass an sich tut er nicht weh. Beim Kopfbewegen spüre ich eben den Schlauch, der am Hals spannt ein bisschen. Das spürt man. Man spürt, wenn man es fremden Leuten zeigen will, man sieht den Schlauch von außen, man sieht auch den Schand. Wenn man da jetzt direkt irgendwas drauf wirft, dann ist es natürlich unangenehm. Ja. Der Schand würde davon nicht kaputt gehen, aber es wäre für mich unangenehm. Wenn der Schand irgendwelche Schäden hat, wie es vor 2,5 Jahren der Fall bei mir war, genau, 2,5 Jahre ist das her, dann muss man eben untersuchen, geht man erstmal ins MRT, guckt, was mit den Ventrikeln eben los ist, ist da noch genug Hirnflüssigkeit drin, weil es soll ja nicht komplett leer gepumpt werden, sondern ist ja immer was drin, um das Gehirn ja auch sicher zu lagern. Also ich meine, am Hirn selbst hat man ja keine Schmerzen, man hat ja Schmerzen praktisch an der Schädeldecke zum Beispiel, wenn man Kopfweh hat. Also das Hirn an sich kann nicht wehtun, so habe ich das mal gelernt in diesem Zusammenhang. Aber genau, wenn dann der Schand irgendwelche Probleme macht, muss man erstmal ins MRT gehen, da kann man das dann feststellen. Genau.
Ich finde das irgendwie so krass, also gut, das sieht man jetzt natürlich im Podcast nicht, aber es kraut einen irgendwie, wenn du sagst, man bewegt den Kopf und spürt den Schlauch, also das finde ich irgendwie...
So. Ja, man spürt den Schlauch nicht, weil der Schlauch bewegt sich ja jetzt nicht mit oder so, der rollt ja nicht da jetzt irgendwie. Aber man merkt schon, dass da was ist, dass da was spannt. Und auch bei der Physiotherapie zum Beispiel ist es wichtig, dass neue Therapeuten Bescheid wissen, dass da was ist, dass sie an dieser Seite eben aufpassen müssen, weil, wie ich ja auch schon gesagt habe, wenn irgendwas drankommt oder ein Druckpunkt ist, direkt unmittelbar an dem Schlauch oder an dem Schandsystem im Kopf, dann wird es natürlich unangenehm. Aber so ganz normal spüre ich das nicht.
Okay.
Kurz nach der OP konnte ich natürlich nicht auf der Seite liegen, habe ich mir auf der anderen Seite liegen müssen. Aber das ist jetzt auch natürlich vorbei. Irgendwann gewöhnt man sich daran.
Ja, das auf jeden Fall. Jetzt, weil du aber gesagt hast, das habe ich mich jetzt auch noch gefragt, dann darfst du, Sepp. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du gesagt, dass man es von außen auch sehen kann.
Ja.
Das wusste ich jetzt beispielsweise gar nicht.
Naja,
ich drauf gerade. Ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Also, aber ja, okay, jetzt, ja, das stimmt, ja, jetzt sehe ich es.
Also natürlich, auch ich werde älter, auch ich bekomme weniger Haare auf dem Kopf. dadurch sieht man diese Stelle eben mehr und auch das Gerät hinterm Ohr, welches dafür sorgt, dass in der aufrechten Sitzposition weniger Hirnwasser abfließt als in der liegenden Position. Auch das kann man von außen sehen, weil es ja natürlich also auf der Schädeldecke liegt, beziehungsweise ja nicht irgendwie drin versteckt ist oder so. Also, und man sieht ja auch den Schlauch und erst recht von hinterm Ohr merkt man den oder sieht man den noch viel mehr. Als Kind hatte ich ja das auch, also da war ich, glaube 1,5 Monate alt, als er mir eingesetzt wurde. Da hat sich das auf der anderen Seite praktisch so ein bisschen in den Schädel eingewachsen, sodass man es nicht ganz so auffällig gesehen hat, wie jetzt, wo er erneuert wurde. Und jetzt wächst da nichts mehr außenrum. Also der Schädel wächst jetzt nicht mehr außenrum, aber als Kind ist das nämlich passiert. Und bei einem alten System hat man ihn nicht ganz so extrem gesehen, wie es jetzt eben ist.
Krass. Ganz blöd, als ich dich im Krankenhaus besucht habe, war das nicht sogar wegen dem Schand? Also warst du da nicht wegen dem Schand im Krankenhaus?
Hast du mich im Krankenhaus besucht?
Es könnte vor 2,5 Jahren gewesen sein. Ich glaube, ich bin da Richtung Köln gefahren und bin da unterwegs, war ich im Krankenhaus bei dir. Ich glaube, das war, weil du Kopfschmerzen hattest und irgendwas wegen dem Schand. Aber was ganz anderes, was ich mich jetzt gefragt habe. Also ich verstehe das jetzt voll und gleichzeitig habe ich noch 1000 Fragen eigentlich. Ich werde jetzt nicht 1000 Fragen stellen, aber trotz allem noch so eine. Du sagst, das wird dann im MRT halt mal untersucht, wenn es irgendwie beschädigt ist oder so. Aber muss sowas, also ich kann mir da, ich weiß gar nicht, wie ich das genau sagen soll, für mich würde es logisch klingen, das jedes Jahr mindestens einmal zu untersuchen, einfach weil, also ich meine, das Gehirn ist ja jetzt nicht ganz unwichtig, sagen wir es einfach mal so. Für mich wäre es halt logisch, wenn einfach so die Angst, dass es eventuell beschädigt oder auch nur ganz leicht kaputt sein könnte oder irgendwie, dass man es halt von Jahr zu Jahr untersuchen müsste, damit es halt immer auf dem besten Stand ist und du dein bestmögliches Leben leben könntest sozusagen.
Ja, ich sag's mal so, könnte man machen. aber das ist ja wie bei allem, auch bei den anderen Erkrankungen, also bei den anderen Sachen, die bei mir noch so anliegen aufgrund der Behinderung, sollte man vielleicht auch regelmäßig überprüfen lassen. Jedoch ist so ein Schandsystem jetzt nicht besonders anfällig. Also, und wenn etwas nicht stimmt, dann merkt man das eigentlich relativ schnell. Also wenn dieses Schandsystem nicht richtig funktioniert, dann merkt man das. Und dann sollte man innerhalb von, je nachdem wie schlimm es ist, die Auswirkungen von innerhalb von 2 Tagen oder von noch am gleichen Tag reagieren. Das merkt man aber, wie gesagt. Also da braucht man jetzt nicht so, oh Gott, ist er kaputt, müssen wir es jetzt alle 3 Monate überprüfen oder so. Nee, das ist nicht. Also wie gesagt, man merkt es, wenn er kaputt ist und dann, ja.
Okay. Ja, du hast ja jetzt auch gerade in dem Satz schon gesagt, dass es ja mehrere Sachen dann bei dir gibt. Wie meisterst du dann oder wie kommst du denn dann im Alter klar, wenn es ja so gesehen auch verschiedene Dinge gibt, die dann so anstehen? Also jetzt das mit dem Schand habe ich halt so jetzt im Kopf gehabt. Das kann ja den Alltag irgendwie auch so ein bisschen bestimmen oder wenn auf jeden Fall irgendwie den Alltag beeinflussen und vor allem ja sowas wie, ja, wenn du jetzt sagst, es ist querschnittsgelähmt, das ist ja sowieso was, was irgendwie den Alltag wahrscheinlich immer bestimmt.
Ja, genau. Also der Alltag wird ja halt erstmal durch meinen Rollstuhl bestimmt, den ich natürlich immer mit mir führe. Ansonsten, klar, ich kann nicht laufen. Das ist aber so für mich persönlich nicht unbedingt die größte Einschränkung. Die größte Einschränkung ist einfach die Probleme, die mit der Querschnittslähmung einhergehen, die ich mit der Blase und dem Darm habe. Das ist halt einfach das, was am nervigsten ist, sage ich mal, da irgendwie immer besonders drauf zu achten und so, ja. Also das sind die nervigsten Sachen. Aber ansonsten probiert man natürlich seinen Alltag davon auch nicht besonders beeinflussen zu lassen, sondern macht das Beste draus, um das jetzt einfach mal so platt zu sagen. Aber natürlich, man hat ja gelernt, damit zu leben. Ja. Und das ist auch besonders wichtig, finde ich persönlich, wenn man eben von klein auf das nicht anders kennt. Also alles, was ich heutzutage mit meiner Bindung, also mit allem, was ich heutzutage zu kämpfen habe, sage ich mal, hatte ich auch schon vor 20 Jahren. Sodass ich ja einfach auch überhaupt nicht anders kenne. Und deswegen komme ich damit ja auch ganz gut klar.
Ja, schon. Ich bin auch irgendwie, also ich denke mal, dir wird es da ähnlich gehen, aber einfach so dieser Punkt, dass man teilweise schon fast, ich will jetzt nicht sagen glücklich oder froh drüber ist, das ist natürlich irgendwie falsch gesagt, aber dass man es halt schon von der Geburt an hat und dadurch dann damit aufgewachsen bin und nicht irgendwie durch einen Schicksalsschlag irgendwie so von jetzt auf gleich in die Situation reingehauen wurde.
Ja, also ich meine, man kann auch einen Kulturkampf draus machen, ja, was denjenigen, die durch einen Unfall eine Behinderung erlitten haben oder diejenigen, die es von Geburt an kennen. Die einen fühlen es vielleicht ein bisschen cooler als die anderen. Aber das ist ja Quatsch. On a surlement bateau. Wir sitzen alle im gleichen Boot.
Gut, dass du es jetzt gesagt hast, ich hätte sonst nachgefragt.
Ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber ich glaube, ach egal.
Würde inzwischen irgendjemand korrigieren. hast du denn dann auch was Spezielles in deiner Freizeit, was du auch was mit der Behinderung zu tun hat, was du dann so tust?
Naja, also zum Beispiel spiele ich ja Powerchair-Hockey relativ erfolgreich.
Wie unser letzter Gast.
Genau.
Stimmt, mit Stefan, ja.
Genau, mit Stefan zusammen in der gleichen Mannschaft. Relativ erfolgreich seit nun 17 Jahren schon. Ja, genau. 17 Jahre spiele ich jetzt schon. Dann gehe ich ganz gerne raus, fahre lange Strecken mit dem Rollstuhl. Handbike macht mir mittlerweile nicht mehr so viel Spaß, deswegen benutze ich einfach nur meinen Rollstuhl und Fahrradhandschuhe an und dann wird gefahren. Fitnessstudio kann man ja auch ein paar Sachen machen, auch als Rollstuhlfahrer. Ja, genau. Also ja, hauptsächlich geht es da um den Sport natürlich.
Ich würde mal das relativ erfolgreich ein bisschen weglassen. Du bist was? Du bist Nationalspieler. Erzähl mal. Das ist nicht nur relativ erfolgreich.
Ja.
Ich war Nationalspieler, aber das war ja mit links.
Nee, natürlich nicht. Ist ein harter Weg bis dahin gewesen. Bisschen Klassifizierungsprobleme kennt man ja aus Behindertensportarten. Aber mittlerweile habe ich mich, glaube ich, etabliert in der Nationalmannschaft. Macht mir auch viel Spaß. Ich möchte auch gerne noch viele weitere Jahre da drin spielen. Nicht nur in dem Sport, sondern vielleicht auch in der Nationalmannschaft. Mal schauen, wie es da so weitergeht. Im nächsten Jahr steht die WM wieder an.
Jetzt mal eine Frage dazu. Die ist mir jetzt gerade so spontan gekommen. Hast du dann die Befürchtung, oder ist es vielleicht auch schon mal passiert, dass es dann bezüglich deines Schands Probleme beim Sport gab, dass du irgendwie Verletzungen hattest, weil du mal irgendwie, ihr spielt ja nicht mit einem Puck, sondern mit einem Ball. Also,
ja, also wie gesagt, das ist ja, da ist überhaupt nichts. Also der Schand ist so stabil, da passiert nichts.
Ah, okay.
Da, nur direkt nach meiner OP, da habe ich natürlich nicht noch weiter gespielt, also nicht direkt wieder angefangen. Da musste man auch ein bisschen Pause machen, weil ich auch verschiedene Narben hatte. Narben im Bauch auch hauptsächlich, die mir dann die Oberkörperstabilität total genommen haben, sodass ja, da, dass ich da eben langsam machen musste, aber wegen dem Schand an sich, das macht euch viel, also der beschäftigt euch viel, ne?
Der Schand,
das,
der...
Und das merkt man schon, dass ihr da...
Schon eine Schand hat.
Ich habe das... ja, ich habe das früher immer, bevor ich auf die... ja, unsere Schule halt, auf unsere Integrativschule halt gewechselt bin, habe ich ja sowieso mit dem Thema generell nicht so viel zu tun gehabt und kannte halt sowieso nur meinen Fall. Und dann gab es halt schon immer wieder Dinge, die mir total unbekannt vorkamen. So halt wie auch, dass die Leute irgendwie halt so einen Schand im Kopf haben.
Ja, also wie gesagt, ich war ja auch in der Grundschule schon auf einer körperbehinderten Schule. Ich habe dann früh mit diesem Powerchair-Hockey eben angefangen, wodurch ich eigentlich in meinem Freundeskreis fast nur behinderte Menschen habe, die, ja, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Dadurch fühlt man sich auch wohl und wird nicht irgendwie
schief angeguckt
oder hat Mobbing erfahren in der Schule durch die Behinderung oder so. Also das ist mir erspart geblieben, sag ich mal. Und da bin ich auch nicht böse drum.
Ja, speaking of schiefe Blicke, du hast es gerade erwähnt. Wie ist es denn so jetzt mal so outside der Bubble, die du gerade erwähnt hast, mit den Leuten aus deinem Umfeld, die ja auch eine Behinderung haben? Hast du dann, wenn du jetzt irgendwie mal in der Stadt rumfährst oder so, hast du oft mit so schiefen Blicken zu tun?
Und wie reagierst du dann?
Ja. Also, ich muss sagen, schiefe, mitleidige Blicke nehme ich mittlerweile nicht mehr wahr. Als Kind war das viel schlimmer. Auch als ich mit meinen Schwestern, die ja deutlich älter sind, unterwegs waren, auf Festplatz, Rummel, wie auch immer, da wurde man schon angeschaut und als Kind hat man das viel mehr wahrgenommen, dass man anders angeschaut wird, aber als Erwachsener fällt mir das nicht mehr auf. Was natürlich klar ist, sind die und auch vollkommen in Ordnung, die neugierigen Blicke von Kindern, auch neugierige Fragen, und da bin ich dann immer ganz gespannt, was die Eltern auf die Fragen der Kinder antworten, und versuche dann immer noch so ein bisschen hinzuhören, einfach weil ich sehr interessiert bin, wie die Eltern versuchen, das mehr oder weniger auch kleinen Kindern ja zu erklären. Und ich glaube, da gibt es auch einen Wandel, würde ich sagen, dass die Eltern das mittlerweile, finde ich persönlich, sehr gut erklären. Oder, ja, geh doch mal hin und frag den Mann.
Ja.
Letztens hatte ich eine Situation auf dem Supermarktparkplatz, da war auch ein kleiner Junge mit seinem Opa, und der habe ich ja, ich habe mein Auto eingeladen, ich habe meinen Rollstuhl ins Auto eingeladen, und der Mann kam und hat gemeint, ah, dürfen wir mal zuschauen, weil der Kleine sehr interessiert geschaut hat.
Mhm.
Der war 3 vielleicht, der Junge. Und ich so, ja klar, und dann Ja, also der kleine Junge war wirklich sehr neugierig und der Opa, ah, guck mal, jetzt macht er das und macht das. Und ja, aber das war wirklich sehr, auch sehr sympathisch von dem Opa. Der hat nicht irgendwie das so cool, also der hat es auch gut gemacht, finde ich. Ja. Und ist auch zu mir hingegangen, hat gefragt, dürfen wir mal und so. Und deshalb dieses Wichtige, einfach mal nachfragen, ja sagen oder nein sagen, also wenn ich ja sage oder wenn ich nein sage, akzeptieren.
Ja.
Das ist halt das Wichtige, wie immer, auch beim Helfen oder so. Die neugierigen Blicke sind aber auch extrem, wenn ich auf meinem Lift stehe zum Beispiel. Also da bleiben viele Leute in der Fußgängerzone und stehen. Geh noch 2 Meter weiter, damit ich nicht sehe, dass sie stehen bleiben und gucken. Genau.
Ja, stimmt, du hast einen Lift zu Hause, damit du ja bei deiner Haustür so gesehen reinkommst.
Genau.
Jetzt weil nur für, weil ja, vielleicht haben ein paar Leute nicht in die Folge reingehört, als du übers Wohnen.
Behinderung und Wohnen sollte man auch noch reingehören.
Ja, genau, wer noch nicht reingehört hat, auf jeden Fall.
Da hatten wir auch David als Special Guest.
Richtig. Genau, ich hoffe, dass ich mich aber mittlerweile ein bisschen qualitätsmäßig auch gesteigert habe. genau, also ich habe ja diese 4 Stufen vor meiner Haustür und da habe ich eben einen Lift bekommen, mit dem ich jetzt diese 4 Stufen ohne Probleme bewältigen kann. Und das zieht natürlich neugierige Blicke an, weil ich eben in der Fußgängerzone wohne, wo viele Menschen an meine Haustür vorbeilaufen.
Ja, klar. Aber wahrscheinlich gibt es auch ganz oft so boah, voll krass Respekt und so Blicke, wenn du dann da halt deine 3-4 Treppen runterjumpst oder so im Umkehrschluss.
Ja, also genau, dieses Treppen runterspringen ist natürlich auch immer sehr, oh Gott, was macht ihr da jetzt? Oder, oh Gott, also meistens ja. So erschrocken oder total, oh Gott, was passiert hier? Also das ist so meistens, die hauptsächliche Reaktion.
Ich nehme es auch immer wahr, wenn Sepp, du und ich jetzt unterwegs sind und wir irgendwo sind, wo eine Rolltreppe ist und durch dann auch so. Und dann sieht man dann auch, wenn man die außenstehenden Leute halt beobachtet, wie die gucken, die sich dann auch denken, was macht der denn? Weil das halt als Außenstehender sieht es so aus, als stehst du da total unstabil auf einer Rolltreppe, lässt sich dann natürlich mitfahren, aber es sieht halt so aus, als würdest du gleich total runterfliegen. Das ist auch ganz witzig. Ich habe jetzt noch eine andere Sache, weil du ja auch. Das hattest du auch in einer alten Folge von uns erwähnt, das fand ich ganz gut. Das kam jetzt auch nochmal raus, weil du ja gesagt hast, Kommunikation total wichtig, wenn jetzt die Leute fragen. Und weil wir es halt von Kommunikation jetzt auch schon haben, das habe ich mich jetzt nämlich auch gefragt. Und ich frage das jetzt auch mit Absicht, weil ich weiß, dass wir so privat immer mal wieder ein bisschen drüber geredet haben. Jetzt ist es natürlich nochmal was anderes, wenn man angesprochen wird als nur Blicke. Ich glaube, wir hatten da gibt es dann auch oft so Sachen, wo man vielleicht mit so einem. Wir hatten es in der Folge Ableismus, dass man dann vielleicht so Komplimente bekommt, die man aber, glaube ich, gar nicht als Komplimente wahrnimmt.
Ja. Yeah.
Und deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen, ob du musst natürlich nicht alles erzählen, aber ob du da mal von 1-2 speziellen Situationen erzählen magst, wo halt auch die Situation ist, dass sich jemand angesprungen hat auf deine Behinderung. Und es halt eher so, war jetzt nicht so cool, weil die haben es zwar als Kompliment gemeint, aber als wo man halt so diesen versteckten Ableismus sieht.
Vielleicht hast du was, also was mir dazu einfallen würde, während du noch überlegst, du bist ja jetzt relativ neu im Fitnessstudio wieder, also vielleicht auch sowas wie, boah, ist krass, dass du auch pumpst, krass, genau, dass du auch pumpst oder so.
Ja.
Also das kenne ich halt auch ganz oft, dass ich angeguckt werde, eben weil, oh, der Rollstuhlfahrer ist im Fitnessstudio und oh mein Gott, der Rollstuhlfahrer steht auch mal auf und setzt sich an ein anderes Gerät. Das ist das, dass der das überhaupt kann.
Ja, oder so typische Sätze wie, naja, ich bin ja froh, dass ich nicht in ihre Haut stecke oder so. Also sowas.
Also da fällt mir nur jetzt spontan ein Beispiel ein von einer alten Frau, die ich aus der Kirchengemeinde kenne, mit der ich mich unterhalten habe. Sie fragte mich dann, ob ich Geschwister hätte und ob meine Geschwister auch eine Behinderung hätten. Ich habe Geschwister, ich habe 2 Schwestern und die haben beide keine Behinderung.
Mhm.
Und daraufhin meinte die alte Frau, ja gut, einen muss es ja treffen. leider bin ich nicht so schlagfertig. Also ich würde mich schon so ein bisschen als clever und intelligent bezeichnen, aber ich bin halt einfach nicht schlagfertig. Mhm. Und in so Momenten verschlägt es mir dann halt echt die Sprache. Was Sepp jetzt gerade mit Fitnessstudio angesprochen hat, kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich bekomme nur von den Trainern immer übertrieben viel Hilfe angeboten. Das ist es dann halt manchmal. Oder auch von anderen mittrainieren. Ah, guck mal, du kannst da noch was verbessern. Du kannst da noch was verbessern. Lieb gemeint, aber lass mich doch mal mein Ding machen. So in etwa. Also ja, auch wenn ich was falsch mache, lass es mich lieber ein bisschen falsch machen. Ich weiß nicht, weil das Problem ist dann, man weiß nicht, warum die Leute ansprechen. Sprechen die Leute dich an, Ja, weil sie eben Mitleid haben und deine Sachen verbessern wollen. Oder, ach, das ist alles irgendwie so ein bisschen...
Ja, ich verstehe.
Manchmal einfach so sein Ding lassen. Leben und leben lassen. Oder leben und sterben lassen.
Das eine.
Weil es ist halt einfach echt manchmal so... Ich weiß nicht, ich finde es manchmal besser, dann wegzugucken und ja einfach so ein bisschen den Tunnelblick dann aufsetzen in manchen Situationen. Ist für mich persönlich auch besser, weil ja man muss sich auch nicht überall einmischen. Man muss ja auch nicht überall was dazu sagen. Auch wenn ich es vielleicht besser weiß als der andere, kann ich ja trotzdem mal meinen Mund halten.
Ja, schon.
Das ist so ein bisschen das, was ich dazu zu sagen habe.
Ja. Ja, du hast es ja gerade auch schon mit der schlagfertigen Antwort und so gesagt. Also ich bin da auch immer so jemand, wo ich mir so denke, bei alten Leuten, wenn die sowas sagen, dann halte ich schon auch mein Maul, weil keine Ahnung, also zum einen ist es vielleicht auch der Respekt vorm Alter irgendwie, gleichzeitig aber auch, ich will jetzt nicht hier irgendwie so eine Oma beleidigen oder sagen so, was sollen die Scheiße hier? Weiß nicht, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aber also bei Leuten, die vielleicht so alt sind wie meine Eltern oder so, oder halt bei Leuten in unserem Alter, das so oder so.
Yeah.
Da hau ich dann schon gerne mal was zurück. Ich wüsste jetzt gerade auch ehrlich gesagt kein Beispiel mehr. Aber hattest du schon mal so Momente, wo du dann auch einfach so bei Gleichaltrigen oder so, wo die dann irgendwann was gesagt haben, wo du dann einfach so eine richtig lässige Antwort rausgehauen hast?
Naja, also da geht's dann eher schon wieder so in die Richtung... Ich mache mich über meine eigene Behinderung mit lustig, um eben auch die Stimmung aufzulockern oder so. Wenn es irgendwie im Büro heißt, oh, der eine ist hingefallen und hat sich irgendwas gebrochen, dann sage ich, naja gut, seht ihr, und deswegen fahre ich Rollstuhl. Ja, also ich probiere das Ganze ja dann halt auch, also das ist so das Einzige, was mir dazu jetzt einfällt. Ich weiß nicht, ob es ganz passend ist. Aber ja, also wie gesagt, dieser Humor und wie gesagt, gerade in so ja, Bürosituationen oder so, gut, die Leute kennen mich jetzt mittlerweile auch, aber ich will dann auch ja immer zeigen, wie offen ich bin.
Ja.
Und das finde ich halt wichtig und dass man nicht alles so sehr ernst nehmen muss, sondern ja, einfach auch mal ein bisschen auflockern und ja, das ist halt das Wichtigste an der ganzen Sache.
Das finde ich halt tatsächlich auch so das Wichtigste, wenn ich mir so überlege, einfach diese Offenheit und generell keine Ahnung, auch das Auflockern im Sinne von, keine Ahnung, wenn ich mal auf einer Hausparty war oder so. Es haben schon ganz viele Leute Witze mit mir und über mich, über meine Behinderung gemacht, aber halt nicht irgendwie so mobbingmäßig, sondern halt wirklich mit mir. Und dann habe ich auch ganz oft irgendwie geantwortet, ja, lieber meine Behinderung als dein Gesicht oder so. Und dann alle immer so, oh. Ja, das war dann immer so richtiger Party.
Ja.
Nee, nicht Kinder, das ist im Gegenteil.
Party-Crash?
Nee, ja, nicht Party-Crash, also der Aufheller so.
Ja.
Dann ging es nochmal richtig ab.
Das Eis gebrochen.
Ja, genau.
Icebreaker.
Ja. Ja, wir hatten da mal, Jugendliche, 16, 17 waren wir da, glaube ich, auf dem Geburtstag, da ging es irgendwie drum, dass einer hingefallen ist und irgendwie aufs Steißbein gefallen ist und sich wehgetan hat. Da kann ich natürlich wieder Witze über mein fehlendes Steißbein machen, was ich eben durch die Spina Bifida und andere Begleiterscheinungen nicht vollständig entwickelt hat, sodass mir das eben fehlt, um nochmal auf diesen medizinischen Aspekt auch zurückzukommen.
Mhm.
Da kann man natürlich auch Witze drüber machen und die Leute sind dann erstmal verwundert, so, hä, was? Wieso kannst du nicht auf dein Steißbein fallen? Ja, weil ich keins hab. Also das kann man dann halt auch immer wieder bringen und ja, locker die Stimmung auf.
Ganz kurz noch eine Frage, bevor wir weitergehen, nochmal kurz zum medizinischen Teil, weißt schon. Du hattest vorhin gesagt, hier Gefühle in den Beinen. Du hast gar keine Gefühle in den Beinen oder nur ganz, ganz teilweise?
Nein.
Erzähl mal.
Also ich habe einen inkompletten Querschnitt,
sodass
ich eben nicht ab dem Bauchnabel nichts mehr spüre, sondern meine Oberschenkel spüre ich noch. Also da habe ich Gefühl drin. Erst ab dem Knie oder am Oberschenkel kann man schon sagen, wird es nach unten hin schwächer. Kälte, Wärme spüre ich zum Beispiel an den Unterschenkeln gar nicht. Also das ist mir total egal, ob ich jetzt kalte Beine...
Eiston ist drin.
Genau. Genau, Per Mertesacker ist am Start. Also ganz oft habe ich im Winter auch wirklich eiskalte Füße beziehungsweise auch Unterschenkel, aber ich spüre es halt nicht, sodass es mich nicht stört. Aber man muss natürlich trotzdem vorsichtig sein, weil ja trotzdem gewisse Gefahren dadurch auch lauern. Ich hatte schon eine Glasscherbe in der Ferse, die Alter ausgelöst hat. Ich habe es einfach nicht gespürt. Ich bin doch einen Tag lang mit einer veralteten Ferse rumgelaufen.
Das ist schon krass.
Weil ich es dann einfach nicht gespürt habe.
Ja.
Abends mussten wir dann halt ins Krankenhaus gehen. Ja, also das war so. Also es ist schon dieses, nicht, also dieses kein Gefühl in den Füßen kann kritisch sein, kann manchmal aber auch gut sein.
Ja,
aber muss halt immer sehr aufmerksam sein. Das ist ja auch an anderen Stellen am Körper zum Beispiel.
Das stimmt, ja. Ja, du hast jetzt, wir hatten jetzt vorhin kurz mal das angerissen, wie, wenn wir jetzt über dein Zuhause reden, führt jetzt gar nicht so ausführlich, weil wir, wie gesagt, schon eine Folge darüber gemacht haben. Wenn man sich dafür interessiert, auf jeden Fall die Folge reinhören. Aber so ein, zwei Sachen vielleicht nochmal erwähnen, wie das jetzt so zu Hause dann für dich ist. Also wir haben ja den Lift und es ist jetzt witzig, wenn wir die Folge jetzt bei dir zu Hause machen, das zu fragen. Aber jetzt so, dass du noch ein, zwei Sachen erwähnen kannst. Ich glaube, Bad und Küche sind immer so Räume, wo es die meisten Modifikationen, sag ich jetzt mal,
geben. Vor allem, wir hatten es ja auch in der Folge, du wohnst ja auch allein, du brauchst ja jetzt gar nicht mal wirklich große Hilfe von außen. Du kannst ja deinen Haushalt eigentlich alleine pflegen.
Spülen tue ich besonders gerne.
Weiter geht's!
Genau.
Ich also, schon bis hierher.
Also, ja, du könntest ja auch mal was machen. ja, okay. Also, wollen wir zurück zum Thema kommen? Genau, ich habe eine eben auf mich angepasste Küche, die eben von der Arbeitsfläche her nur auf einer Höhe von 75 cm ist, sodass ich da eben gut arbeiten kann und auch unterfahrbar ist, dass da, also ich habe kaum Schränke, in denen ich irgendwie Sachen lagern kann, dafür habe ich viel zu viele Tupper-Schüsseln, was dann ein Problem darstellt. Im Bad ist es so, dass ich eine sehr große Dusche habe, einen Duschrollstuhl, ein ebenso niedriges Waschbecken, also auch auf 75 cm, sodass auch ich dort gut alles handeln kann. Der Spiegel ist klappbar, sodass jemand wie Marcel mit seinen, keine Ahnung, 1,85 oder so.
So ja, groß, ist
so
der
groß
nicht.
Bin ich nicht.
Okay.
1,81.
Ja. Okay. Als 81 sich trotzdem sehen kann, aber ich mit meiner Augenhöhe von 1,05 Meter auch noch mich sehen kann dort im Spiegel. Genau, also das sind so, ja.
Ich finde das in der Küche ganz cool, weil wir ja mal an Silvester oder so gemerkt haben, als ich in der Küche stand und was gemacht habe, dass es ja irgendwie für mich auch eigentlich gut abgestimmt ist. Ja, Sebastian, möchtest du dazu was sagen?
Nein, nein, ich lache.
Du bist ja unsere
ZuhörerInnen schon. Ich lache genau deswegen, weil ich mir zu 100% sicher bin, dass du genau diesen Satz in der Behinderung und Wohnfolge genau so gesagt hast.
Das kann gut sein. Ich wollte jetzt nur nicht zum x-ten Mal sagen. Nee, das haben wir ja schon in der alten Folge.
Die lohnt sich wirklich anzuhören. Augenzwinker.
Und das finde ich ganz witzig, weil das irgendwie für mich auch perfekt ist, weil ich mich da nicht irgendwie ins Hohlkreuz dann begeben muss, wenn ich irgendwie mal hart arbeiten muss.
Definitiv. David, du hattest es ja vorhin von dem alten Opa und dem kleinen Kind, hatten wir es ja gerade so ein bisschen. Ja. Du bist ja doch ein sehr mobiler Rollstuhlfahrer eigentlich, also du machst sehr viel, du kannst dich gut bewegen. Autofahren, erzähl einfach mal, wie funktioniert das, wie läuft das bei dir, kannst du alle Autos fahren, ist irgendwas umgebaut? Ja, hau einfach mal raus.
Genau, also ich nehme erstmal den Autoschlüssel in die Hand, dann drücke ich diesen Schlüssel und dann geht das Auto auf.
Gut, das war's mit der heutigen Folge. David ist heute raus. Alter.
Ja, nein, also ich setze mich auf den Fahrersitz, um der Analogie mal zu folgen. Und dann muss ich meinen Rollstuhl eben auseinanderbauen. Die Hinterräder, also die Antriebsräder, kann man ja mit so einem Knopfdruck einfach abmachen. Die werden dann in den Fußraum gelegt von der Rückbank. Und dann muss ich noch den restlichen Rahmen des Rollstuhls eben auf den Beifahrersitz heben, um dann komplett eingeladen zu sein. Dann wird er noch angeschnallt, weil im nächsten Kreisel würde er sonst durch die Gegend fliegen. Außerdem meckert sonst ab und zu mal das Anschnallzeichen des Autos und dann fängt an zu piepen. Genau. Ansonsten, ach so, ja, Handgas natürlich. Fangen wir erstmal an. Ich darf nur Automatik fahren, also kein Schaltgetriebe, weil ich klar keine Kupplung treten kann. Ich habe also einen Umbau, der dafür sorgt, dass eben ein Hebel quer unter dem Lenkrad entlang geht. Mhm. Wenn ich diesen Hebel zu mir ziehe, geht eine Stange aufs Gaspedal. Wenn ich den Hebel wegdrücke, geht eine Stange aufs Bremspedal. Das ist dann eben so dieser Mechanismus, mit dem ich Auto fahren kann. Dann ist noch relativ wichtig, zumindest für die Versicherung, dass ich einen Knüppel am Lenkrad habe, mit dem ich eben einhändig leicht lenken kann. Ja. Das ist beim Einparken praktisch. Ansonsten, ja, mittlerweile braucht man den natürlich nicht mehr so, wenn man eine gute Erfahrung hat. Aber beim Einparken ist schon relativ praktisch.
Ich finde Handgas total faszinierend. Also das ist auch sowas, wenn man es kann, wenn man es kann, dann ist es halt super easy und so. Aber ich musste mal für eine Teamkollegin einfach nur ihr Auto rückwärts ausparken. Und ich bin keine 2 km/h gefahren rückwärts. Also, was mache ich? Hilfe! Ich will nichts berühren. Ja, das war schon sehr,
also,
sehr lustig.
Bei mir kann jeder, der Auto fahren kann, also theoretisch jeder, der einen Führerschein hat, kann sich in das Auto setzen und ganz normal die Pedale bedienen. Ja. Natürlich mit der Automatik. Auch das möchte ja nicht jeder.
Ja.
Aber wie gesagt, es geht. Also man muss, wenn man mein Auto fährt, nicht das Handgas benutzen. Man muss auch nichts umbauen. Also wie gesagt, die Pedale sind frei. Jeder kann ganz normal die Pedale benutzen, wenn man das möchte.
Das stimmt, ich bin sogar lustigerweise, fällt gerade mal auf, mit genau der Teamkollegin ihrem Auto gefahren, auch eine längere Strecke über Autobahn, wo sie dann eben diese, wovon du gerade gesprochen hast, diese Treter, die dann auf Gas und Bremse sind, irgendwie hochgeklappt hat oder weggeklappt hat, keine Ahnung. Und ich muss mir das mal kurz bildlich vorstellen, ich dann einfach halt ganz normal fahren konnte.
Genau, aber das ist bei mir halt nicht notwendig. Also du könntest dich jetzt in mein Auto setzen und einfach losfahren. Und wenn Pause, dann wechseln wir und dann fahre ich weiter.
Ja, verständlich.
Du benutzt die Pedale, ich benutze das Handgas.
Mhm. Du hast jetzt noch ein sehr vergleichsweise älteres Auto, ein älteres Modell von dem Auto. Könntest du dir zum Thema Rollstuhl einladen? Gibt es ja auch bei den neuesten, oder bei den neuesten Autos ist dann so umgebaut, oder wie, dass der Rollstuhlfahrer sich dann mit dem Sitz nach hinten lehnt, den Rollstuhl dann irgendwie einlädt und dann, wie beschreibe ich das? Du lehnst dich halt mit deinem Sitz nach hinten, hast den Rollstuhl dann in der Hand und legst ihn dann sozusagen schräg rechts auf die Rückbank. Verstehst du, was ich meine?
Wo liegt der Unterschied darin, was ich gerade mache?
Ja, weil...
Aktuell lege ich den Rollstuhl auf den Beifahrersitz.
Ja, okay, genau, aber theoretisch könnte man ja dann auf den Rücksitz legen. Weiß nicht, ob das einfach ist, keine Ahnung.
Aber warum? Man kann Umbauten machen, dass aus dem Kofferraum ein Greifarm kommt, indem man den Rollstuhl einhängt, dann fährt der Greifarm wieder in den Kofferraum.
Mhm.
Das kann man machen. Man kann Rampen einbauen, je nachdem wie groß das Auto ist. Dass man zum Beispiel in den Kofferraum reinfährt. Das ist aber für jemanden wie mich mit so einem kleinen Rollstuhl eher nicht notwendig, auch wenn es alles in allem einfach schon geil wäre, muss ich sagen, mit so einer Rampe im Auto. Auch für den Elektrorollstuhl vom Sport. Aber wie gesagt, am einfachsten für den Umbau wäre dann wahrscheinlich noch eben so ein Greifarm. Was du jetzt probiert hast zu erklären, habe ich ehrlich gesagt
nicht... Ich zeig dir nachher mal ein Video, dann sind wir uns einig.
Habe ich ehrlich gesagt nicht so verstanden, glaube ich. Also ja, okay, doch, vielleicht, aber nicht notwendig. Also okay. Das ist das, was du... Dann kann ich es auch so machen, wie ich es jetzt gerade mache.
Ja, das stimmt schon. Jetzt mal fernab vom Autofahren, so generell, bevor du deinen Führerschein hattest, klein David, also genauso groß, aber jüngerer David. wie war es für dich früher mit Öffentlichen? Also konntest du in jeden Bus rein, in jeden Zug rein? Brauchtest du irgendwie Hilfe? Wenn ja, wo brauchtest du Hilfe? Und später dann auch noch zum Thema Flugzeug noch eins erfragen.
Also... war ja wie ihr in Neckargemünd. Mhm. Busfahren war da ganz okay. Die Rampen haben meistens funktioniert. Die Busfahrer haben geholfen. Mussten sie auch logischerweise helfen in den Bus rein. Züge waren ein bisschen aufwendiger. Bis natürlich die Aufzüge in den Bahnhöfen waren. Gerade in Worms hat es ein bisschen länger gedauert. Aber da war ich dann zum Glück. Aber ich war dann in so einem Alter, wo es auch endlich war, wo ich dann endlich alleine fahren konnte. Dann bin ich samstags morgens um 7:30 zum Wormser Bahnhof gefahren. dann vorne beim Schaffner, also beim Zugführer halt geklopft, dann hat er die Rampe ausgelegt, um eben die Spalte zwischen Bahnsteig und Zug zu überwinden. Habe ich ihm gesagt, an welcher Station ich gerne aussteigen würde. Und dann kam er an dieser Station, hat die Rampe wieder hingelegt. Das hat eigentlich schon ganz gut geklappt, muss ich sagen. Heutzutage sind viele Züge im Nahverkehr so, dass man diese speziellen Hilfen, also dass ich persönlich diese Hilfe nicht mehr bräuchte, sodass ich wirklich einsteigen kann und aussteigen kann.
Dadurch, dass du ja auch so auf zwei Rädern einfach kippeln kannst, reinjumpen kannst, rausjumpen kannst und eben diese Lücke, die ja schon irgendwie noch da ist für einen E-Rollstuhlfahrer, wie jetzt zum Beispiel Stefan in der letzten Folge, einfach ja nicht so gut zu überwinden wäre wie eben jetzt für dich.
Genau, aber diese Lücke war bei den alten Zügen halt deutlich größer.
Definitiv.
Und deswegen,
das war dann Mut zur Lücke.
Genau. Aber diesen Mut hätte ich nicht überwinden können, diese Lücke ohne Rampe zu nehmen. Also das wäre auch einfach nicht gegangen. Also vollkommen utopisch.
Ich finde, dass du auch als LäuferInnen hast du da irgendwie Schiss, dass du die Lücke fällst, wenn du aufpasst. Die waren schon echt nicht so klein. Lass
mich besoffen sein.
Ja, das ist richtig, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwie mal besoffen Zug gefahren bin. Also es kam sowieso noch nicht vor.
Dass du besoffen bist.
Das kommt schon vor, ja, aber nee, dann fahre ich natürlich keinen Zug mehr. Ja, weil wir es jetzt gerade schon davon hatten, fährst du dann heutzutage schon eher Auto als öffentliche Verkehrsmittel oder nutzt du auch mal gern irgendwie eine Zugfahrt oder so?
Also ich muss ehrlich sagen, ich fahre nur noch sehr selten Zug. In Worms konnte ich eigentlich...
Das tut meinem grünen Herz natürlich.
Natürlich, ich weiß. In Worms konnte ich auch nie Bus fahren, weil in Neckargemünd hatten wir den Bus mit der elektrischen Rampe. Das gab es in Worms, also soweit ich weiß. Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage gibt, aber das kam auch nie in Frage, weil die Wege hier in Worms für mich nicht so weit waren. Vieles habe ich auch wirklich nur mit dem Rollstuhl erledigen können. Aber Zugfahren ist so eine Sache. Es ist halt leider, wenn ich jetzt an den Weg zur Arbeit denke, ist es viel zeitaufwendiger, mit dem Zug zu fahren. Also wirklich deutlich zeitaufwendiger. Das ist pro Tag eine halbe Stunde, Stunde mindestens plus die Zeitgebundenheit, die ich hätte und die ich halt mit dem Auto nicht habe. Also ja, das Auto gibt mir dahingehend halt schon eine Freiheit, die ich mit dem Zug so nicht hätte. Ja, privat kommt es auch nicht so oft vor, dass ich Zug fahre. Also wenn ich jetzt dran denke, irgendwie ein Wochenende zu dir zu kommen oder so, Marcel, dann weiß ich nicht, mit Koffer und so ist es natürlich auch als Rollstuhlfahrer schon wieder umständlicher, als wenn du einfach deine Tasche in die Hand nimmst und dich auf die Socken machst. Das ist halt mit Koffer hin und her schieben ein bisschen umständlicher. Ich habe es schon gemacht, kein Thema, aber halt wo ich noch keinen Führerschein hatte. Also es ist möglich, aber das Auto gibt einem halt eine Freiheit.
Ja, vor allem, wenn man dann halt auch irgendwie, muss man halt schon ganz offen so sagen, den Genuss hatte, nachdem man ewig lange immer Zug gefahren ist, bevor man keinen Führerschein hatte, auch die weiten Reisen, ich ja auch damals immer mit meinem Sportrollstuhl und noch einer Tasche und allem, eigentlich war es damals gar nicht mal so krass oder so. Es war also wirklich möglich.
Genau, es ist möglich, auf jeden
aber
Fall.
Aber wenn man dann halt die Freiheit hat, einfach Rollstuhl rein, Auto an, Vollgas, also natürlich
noch... Ja, Vollgas, das ist wichtig.
Natürlich immer noch im Geschwindigkeitsrahmen, aber langsam loszufahren...
Frage, oder?
Natürlich, loszufahren, dann ist es halt schon irgendwie umständlich, dann wieder sich auf den Zug umstellen zu müssen teilweise. Wenn man dann noch solche Geschichten hört, wie es bei dir jetzt am Freitag der Fall war, dann hat man gar keinen Bock mehr.
Ja, mit genau. Gut, das ist ja, klar, natürlich. Also, ich kann es schon verstehen. Also, auch ich als Anti-Autofahrer, was ich komisch an, aber ihr wisst, was ich meine, kann es ja trotzdem verstehen, dass ich glaube, das geht vielen Leuten so, dass wenn sie dann halt Auto fahren können oder einfach Auto fahren, dass man dann lieber irgendwie das Auto nimmt als irgendwie öffentliche Verkehrsmittel, auf die man ja darauf angewiesen ist, dass die pünktlich sind, was sie halt leider in der Praxis nicht so oft sind.
Aber das Hauptproblem bei Rollstuhlfahrern oder eben eingeschränkten Menschen, also sonstigen eingeschränkten Menschen, ist dass man viel planen muss. Also
das stimmt,
du musst wirklich viel, viel planen im Voraus, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Reise mache, wenn ich jetzt zu dir fahre, nach Würzburg. Da muss ich gucken, wo muss ich umsteigen? Hat dieser Bahnhof Aufzüge? Das ist ja Punkt 1. Je nachdem.
Ja, sprich weiter.
Je nachdem, welchen Zug ich benutze, brauche ich vielleicht eine Einstiegshilfe von der Deutschen Bahn. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit ICE fahre und nicht so knauserig bin, dann bräuchte ich Einstiegshilfe von dieser Mobilitätshilfe. Die müsste ich wieder anmelden. Dann kann ich als Rollstuhlfahrer meinen Sitzplatz nicht online reservieren. Das muss ich wieder vor Ort an einem Servicecenter machen. Das sind halt alles so Sachen, die Sache verkomplizieren.
Ja, ja, klar, wie gesagt, das kann ich auf jeden Fall verstehen, das ist logisch. Du hattest es angesprochen, die Frage konnten wir bei Stefan zwar stellen, aber halt natürlich jetzt so gesehen nicht mit einer Antwort.
Ja.
Bist du schon mal geflogen und wenn ja, wie lief das da ab?
Ja, ich bin schon häufiger geflogen, zwar immer nur die gleichen Strecken im Prinzip, also...
Malle.
Ja, wow, okay, Malle, ja. Nein, also Frankfurt-Hahn und Girona und einmal von Frankfurt nach Barcelona und einmal von Stuttgart nach Barcelona. Also, und einmal nach Malle. Aber genau, also Flugzeug ist auch da wieder, man muss eben natürlich die Sache anmelden, man muss sagen, dass man Hilfe braucht. Da gibt es dann auch verschiedene Codes bei den Fluggesellschaften, die praktisch angeben, wie viel Hilfe diese Person braucht beim Einstieg und so. Das müssen die Fluggesellschaften wissen. Ja, also
das wusste ich nicht.
Ja, aber genau, es gibt verschiedene Codes eben. Das muss man am Anfang halt wissen. Einmal rausfinden, dann ist es gut eigentlich. Mhm. Dann kann man sich das merken. Beim Boarding ist es so, man darf zuerst rein, damit eben niemand irgendwie im Weg rumsteht, weil ich ja reingetragen werden muss. Da ist dann so ein ganz, ganz schmaler Rollstuhl, sag ich mal, oder Sitz eher, den die Leute tragen können, die meistens vom DRK, ASB, whatever, also was da halt so diese Hilfsdienste beim Flughafen eben sind. Und genau.
Ich finde vor allem halt aber auch so, was du gerade gesagt hast, das mit dem Plan. Also ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht, aber ich finde Plan bei Flügen so viel entspannter wie das Plan bei irgendwelchen Zugreisen irgendwie. Weil ich finde halt, also weiß nicht, die Flüge, um es jetzt blöd zu sagen, die warten auf dich. Der Zug nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, du stehst ja dann vor dem Flugzeug und spätestens dann reagieren die. Also mal fernab, dass du schon angemeldet hast und alles. Du stehst da vor dem Check-in und spätestens dann kommen die Stewardessen oder die ganzen Leute auf dich zu. Ja, okay, wir helfen ihnen jetzt. Sie kommen als Erste rein oder halt als Letzte. Ich finde es immer geil, als Erste reinzukommen. Und dann unterstützen die dich da ein. Wenn die Deutsche Bahn dann sagt, ja, sie sind leider 2 Minuten zu spät dran, wir lassen sie jetzt nicht mehr rein, sie müssen leider den Zug in 87 Stunden nehmen, dann ja, bist du halt am Arsch.
Ja, du musst einerseits weniger planen, finde ich persönlich, weil es ist ein bisschen weniger Aufwand, glaube ich, persönlich, das jetzt bei der Fluggesellschaft einmal anzumelden, aber du musst trotzdem selbst sehr aufmerksam sein, weil du kannst von dieser Mobilitätshilfe, das ist jetzt eher meine Erfahrung, wirst du am Bahnhof der Deutschen Bahn nicht vergessen. Aber von der Mobilitätshilfe, von der Fraport AG, da kann es ja schon mal passieren, dass sie dich vergessen. Also, ja, und dann wird kritisch. Und dann bekommst du auch gesagt, ja, wegen ihnen haben wir jetzt, hat das Flugzeug jetzt Verspätung.
Ich finde es interessant, wie unfassbar krass die Erfahrungen da auseinandergehen, weil ich finde es halt genau umgekehrt. So, wenn ich mit der Deutschen Bahn so eine Einstiegshilfe gebucht hatte oder so, wenn ich dann halt noch einen Sportschuh hatte, normal habe ich das ja eigentlich nie gebucht. Aber wenn ich es dann halt mal gemacht habe, dann hatte ich vor Ort immer an den Hauptbahnhöfen immer viel mehr Stress oder so. Oder Druck so von wegen, kommen die jetzt, helfen die mir nicht, bin ich jetzt am Arsch, bin ich nicht am Arsch. Und am Flughafen, ja, die regeln das für mich, alles cool, ich bin dann gleich im Urlaub oder so.
Ja, aber du weißt es ja vielleicht auch, zum Beispiel in Frankfurt, je nachdem, wo das Flugzeug startet, musst du ja mit dem Bus hinfahren.
Ja, richtig.
So, und dann hast du zum Beispiel als Rollstuhlfahrer deinen eigenen Bus.
Das ist richtig. Klar,
weil es ein anderer ist, weil der Rollstuhl eingeladen werden muss. Die wissen ja auch gar nicht, was für ein Rollstuhl eingeladen werden muss. Ja. Also kommen sie mit einem Bus, der eine Rampe hinten hat. So. Der wird dann praktisch, ja als alleinige Person dahin gefahren, aber ist auch schon vorgekommen. Also ich kann mich erinnern, dass das nicht so reibungslos gelaufen ist, als ich nach Malle fliegen wollte.
Okay, bei uns war das immer super.
Auf Malle war das einfacher, muss ich sagen. Die haben auch alle Deutsch gesprochen.
Ist ja auch unter 17 das Bundesland.
Genau. Ja, aber generell fliege ich nicht so gerne, muss ich sagen.
Das muss man auch nicht. Also man kann auch ganz wenig fliegen, das geht schon auch schon. du hast es vorhin auch mal kurz erwähnt, als wir es auch bei den schiefen und mitleidigen Blicken hatten. Gut, ich weiß jetzt nicht, wahrscheinlich in der Grundschule, wenn von der Grundschule auf her so eine Integrativschule warst oder auf jeden Fall in einer Schule, wo ein großer Anteil an Kopfbehinderten ist, hattest du es vielleicht nicht so, aber hattest du dann vielleicht in deiner Schulzeit oder in deiner Lebenszeit auch oft mit Mobbing so zu tun?
Nein.
Gar also, nicht?
Krass. Okay.
Nicht aufgrund der Behinderung. Also.
Was mir dann die anderen sagen, kann ich verstehen, ja. Also. Aber ja, okay.
Nö. Das
finde ich auch krass, ja.
Wir reden zwei gegenseitigen Mobber miteinander, oder wie?
Was? Nein!
Genau. Ich war der Mobber.
Ja, genau.
Nee, dann können Nein, wir... aber das war kein Thema, weil...
Also du warst immer der Mobber.
Dann. Ja, dann im Endeffekt können wir das Thema ja dann schon fast abhandeln. Ja. Ich würde einfach sagen, das nächste Thema... ich hatte dich ja vorhin Tindern sehen.
Was eine Überleitung!
Also, Überleitung heute, ich bin on point. Deswegen trage ich auch einen Michael Jordan-Trikot, weil ich einfach immer treffe. Ja gut, also, David Tinder. Tinder ist gleich Liebe, weiß man ja. Da entsteht immer die alle 11 Minuten... Ah ne, es war was anderes.
Ist so ein Parship.
Richtig. Würdest du... Wir haben die Frage damals auch schon Stefan gestellt, der sie definitiv besser beantworten konnte, als wir sie beide uns gegenseitig gestellt haben, Marcel. Ist Liebe anders, wenn man auf Hilfe in irgendeiner Form von seinem Partner oder seiner Partnerin angewiesen ist? Du bist dran, David.
Das sind nur ein bisschen überlegen.
Also, wie du ja vorhin schon gesagt hast, ich kann alleine leben. Ich brauche eigentlich nur aufgrund der Wohnsituation Hilfe und vielleicht beim Putzen. Aber das sind so die einzigen Ausnahmen, würde ich sagen. Es braucht in gewissen Situationen Verständnis und Rücksicht, auf jeden Fall. Weil manche Dinge vielleicht nicht so funktionieren wie bei nicht behinderten Menschen.
Mhm.
Das ist der Punkt. Also klar, da fühlen wir jetzt natürlich aufs Thema Sex an. Da braucht es wirklich Rücksicht, sage ich mal. Und eine gewisse Zeit auch, um Sachen herauszufinden, die man dann trotz aller Hindernisse, Einschränkungen eben machen kann und worauf beide auch Lust haben. Das ist so das, sag ich mal, wo mir jetzt einfallen würde dazu.
Okay, und ich habe jetzt gerade mal aus Spaß Tinder angesprochen.
Ja.
Hast du dich dann auf solchen Plattformen schon mal auch als Nichtbehinderter ausgegeben oder tust du es auch aktuell oder wie sind da deine Erfahrungen?
Nein, also das macht auch überhaupt keinen Sinn, weil ich will
also bist du kein 1,90 großer Sportler?
Nee, also Sportler ja, aber nicht 1,90. Ich kann auch mit meinen Muskeln flexen, wie andere das auch machen. Wahrscheinlich interessiert es die Leute.
Sepp versucht sich jetzt sehr zusammenzureißen.
Ich fühle mich hier nie angesprochen, hallo.
Vielleicht interessiert es die Frauen genauso wenig, wenn ich das mache, wie wenn es 1,90 große nichtbehinderte Sportler machen. Nein, aber ich sehe darin, ehrlich gesagt, für mich keinen Sinn, da Leute zu verarschen, weil nichts anderes ist es nun mal, als den anderen zu verarschen. Ich gehe da auch ganz offen mit um. Ich habe Profilbilder, wo man mich eindeutig im Rollstuhl sieht. weil ich auch im Nachhinein nicht irgendwie in Erklärungsnöte kommen möchte.
Mhm.
Das ist das, ja, weil ich müsste was erklären und da weiß ich nicht, wie ich es erklären soll. Und ohne, dass es irgendwie zu plump rüberkommt. Ja. Und deswegen...
Ja, ich verstehe den Punkt schon. Also ich meine, ich habe ja schon das öftere Mal Profile gehabt, wo ich mich nicht als Rollstuhlfahrer dargestellt habe. Und da gab es dann schon so die eine oder andere Person, die dann halt auch mal so gesagt hat, wo ich es dann irgendwann gestanden habe, sag ich jetzt mal, die dann meinte, okay, sie findet es eigentlich ehrlich gesagt so rum, in Anführungszeichen besser, weil sie mich dadurch schon mal kurz kennenlernen konnte, sag ich jetzt mal, auf persönlicher Ebene. Und weil sie eben höchstwahrscheinlich durch den Rollstuhl dann halt einfach, ich weiß jetzt nicht mehr, was nach links und nach rechts geswiped halt bedeutet, halt abgelehnt hätte. So.
Ich finde das immer ganz schwierig. Aber das ist mir dann zum Beispiel egal. Dann soll sie mich deswegen ablehnen.
Natürlich, natürlich.
Weil dann, wenn sie dich deswegen ablehnt, dann lehnt sie dich ja auch in dem Moment ab, wo du es ihr sagst.
Das würde ich insofern nur teilweise unterstützen, die Aussage. Einfach aus dem Punkt, weil man hat ja dann in irgendeiner Form schon die Persönlichkeit kennengelernt. Das ist ja ähnlich wie wenn, also deswegen bin ich ja auch kein Fan von dem ganzen Tinder-Gescheiß.
Aber dann ist es doch, dann kann mir die Person auch egal sein. Weil wenn sie mich nur aufgrund des Rollstuhls nach links swipen würde, aber wenn sie mich praktisch ohne Rollstuhl kennenlernt und erst im Nachhinein erfährt, dass ich im Rollstuhl sitze, das ja, dann okay finde.
Da würde ich aber da komplett dagegen lösen.
Darf ich lösen?
Nein, ich möchte ein Einkauf.
Okay, dann lösen wir
das. Nee, ich würde euch beiden zustimmen, denn theoretisch ist es natürlich unsinnig, eigentlich eine Person dann deswegen abzulehnen, weil wir müssen sie danach auch ablehnen. Weil wenn der Grund, wenn ich jetzt sage, okay, das ist ein Mensch mit Behinderung, den lehne ich jetzt am Anfang ab, dann müsste ich ihn theoretisch auch ablehnen, wenn ich es etwas später weiß. Aber in der Praxis ist es ja nochmal ein bisschen anders, wenn du die Person dann irgendwie schon ein Gespräch verwickelt hast und dann hat sich die Persönlichkeit des anderen ist ja schon transparenter geworden oder entscheidest du dann irgendwie unbewusst einfach nochmal anders, weil du die Person ja anders kennengelernt
hast. Ja, vor allem sind es dann, also man sagt ja eigentlich, es kommt ja auf die inneren Werte an, so deswegen bin ich ja kein Fan von dem Tinder-Schmutz.
Mhm.
Aber es ist ja halt tatsächlich so, dass dadurch, dass die Person einen ja dann auf einer persönlichen Ebene schon kennengelernt hat und dieses Äußere, in dem Fall im Rollstuhl, noch gar nicht mitbekommen hat oder so, dass sie dann gesehen hat, hey, die inneren Werte sind eigentlich schon ganz in Ordnung oder halt voll scheiße, wer weiß. Und dass dann der Rollstuhl als zweitrangiger Aspekt gar nicht mehr so das große Problem wäre. Dann behandelt man den als Nebenthema teilweise auch schon manchmal ab.
Ja, aber ist Tinder dann nicht sogar eigentlich gut?
Aber das glaube ich halt eben nicht.
Naja, wie gesagt, wenn du dich als Rollstuhlfahrer darstellst und kommt halt ein bisschen drauf an, aber wenn es dann eben so ist, dass du dich normal hinstellst, wie jeder andere Mensch, wo ich ja auch ganz gerne mal Bilder im Stehen oder so mache, du dann nach rechts geswiped wirst, glaube ich, und dann ein Match hast, und dann irgendwann, nachdem er sich schon persönlich viel kennengelernt hat, und dann irgendwann erst der Punkt kommt, hey, übrigens, ich habe da noch eine Kleinigkeit zu nachmachen, oder ich bin Vollkrippe. Dass das dann vielleicht halt auch einfach nochmal ein bisschen anders rüberkommt.
Ja, deswegen meine ich ja, dass das ja irgendwie ein Vorteil vom Online-Kennenlernen oder Chatten oder so ist, weil du ja nicht darauf angewiesen bist, jemanden, also du kannst ja auch dich normal darstellen, du müsstest ja nicht verheimlichen.
Ja, richtig.
Du könntest ja ein Foto machen,
richtig,
wo man dich jetzt nicht im Rollstuhl sieht, was jetzt aber nicht heißt, dass du absichtlich versteckst.
Richtig,
dass du
im Rollstuhl für mich heißt es das. Wenn ich...
Guck mal, wenn ich jetzt ein Bild, so wie du jetzt vor mir sitzt, von dir machen würde, könnte ich ja... Gut, wenn deine Arme jetzt so sind, würde man deinen Rollstuhl ein bisschen sehen. Aber so würde man jetzt nicht sehen, dass du im Rollstuhl sitzt.
Ja, aber dann versteckst du. Es ist ja eine Perspektive.
Ja, aber nicht bewusst.
Natürlich. Du könntest ja mich auch von da fotografieren.
Dann ja, aber wenn das Bild jetzt... Das Bild erscheint ja einfach so, weil ich jetzt Lust habe, ein Bild von dir
zu machen. Ja, okay, aber man macht... Da muss ich aber bei David auch zustimmen. Man macht ja nicht irgendwie nur ein Bild auf Tinder oder so. Sonst würden ja dann 3 oder 4 schon hochgeladen werden, sag ich mal. Und wenn du auf allen unbewusst deinen Rollstuhl beiseite legst, dann ist es schon eine Art Verstecken.
Genau. Und ich für mich persönlich finde es einfach unehrlich. Unehrlich von mir, erst, keine Ahnung, eine Woche später zu sagen, hey du, ich sitze im Rollstuhl, und andersrum, so wie Sepp das dargestellt hat, unehrlich von der anderen Person zu sagen, ja, also ich habe dich jetzt ohne Rollstuhl kennengelernt, jetzt macht mir der Rollstuhl nichts mehr aus, aber wenn ich dich mit Rollstuhl kennengelernt hätte, hätte ich dich abgeswiped.
Ja,
also das kommt mir unehrlich vor. Das glaube ich der
Person. Aber da bin ich dann irgendwie nicht so aus dem Aspekt, weil das für mich dann so... Das ist, wenn du den Rollstuhl siehst, wir hatten da ja auch schon privat ganz, ganz viele Gespräche drüber, das ist dann einfach so eine Art Hemmschwelle, die dann irgendwie überwunden wird, dadurch, dass man das halt eben nicht direkt sieht. Aber das könnte, man könnte jetzt da noch
Stunden. Ja, ich glaube auch.
Eine Frage habe ich jetzt dazu. Wie ist es denn jetzt bei mir? Ich sitze nicht im Rollstuhl. Meine Bilder sind jetzt nicht bewusst darauf ausgelegt, dass man sieht, dass ich behindert bin, aber auch nicht bewusst darauf ausgelegt, dass man sich sieht. Das sind einfach ganz normale Bilder.
Aber dein Gesicht ist doch zu sehen.
Wow. Okay. Wie war, wow, ich cool. Sag doch, hier sind zwei Mobber gegenüber.
Nee, aber das... Und jetzt, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, mein erster Satz ist, hey, ich bin behindert. Würdest du es jetzt als unehrlich sehen, wenn ich das dann jetzt auch erst nach einer Woche sage?
Ich finde das nur sehr schwer vergleichbar.
Ja, ja, natürlich.
Weil wir ja grundlegend verschiedene Behinderungen haben.
Ja, richtig.
Deine Behinderung, okay, du kannst ja jetzt nicht gut mit dir Händchen halten.
Das kann ich schon.
Ja, aber...
Fühlt sich die Hand nicht irgendwie auf 2 Meter höher. Also.
Es fühlt sich für sie anders an, sagen wir mal so.
Lass mal kurz Händchen halten.
Ich finde nicht, dass sich das anders anfühlt.
Fühlt sich überhaupt nicht anders an.
Ja. Okay, nein.
Okay, du darfst wieder los.
Nee, aber ich finde auch, also generell noch kurz abschließend zum Thema Tinder. Ich bin eh kein Fan davon, wisst ihr, über Tinder
kann man aus meiner Sicht... Parship oder E-Darling eingekauft und musst das gegen Tinder
wissen? Ja. Ich würde gerne mal Parshipen oder so, aber ich weiß auch nicht, ob ich da irgendwie das groß cool fände. Nee, keine Ahnung. Ich glaube eh nicht, dass man über Tinder so die große Liebe finden kann. Generell, das Weizen, hatten wir das Thema im Privaten? Weiß ich nicht mehr. Irgendwas im... Ich hatte ja mal die Aussage getroffen, so wie heißt der Spruch? Liebe auf den ersten Blick ist bei Rollstuhlfahrern sowieso ganz, ganz schwierig. Aber das würde jetzt tatsächlich ein ganz, ganz anderes
Fass. Weil man die Person ja im Rollstuhl
sieht. Ja, weil man die Person im Rollstuhl sieht und dadurch ganz, 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 ganz viele Leute einfach generell erstmal abgeschreckt sind. Wenn sie einen dann aber persönlich kennenlernen, dann ist der Rollstuhl nur noch ein Randaspekt, wovon ich ja die ganze Zeit gesprochen habe. Und deswegen bin ich ein bisschen der Auffassung, dass Liebe auf den ersten Blick einfach, ich will nicht sagen unmöglich ist, aber deutlich schwieriger zu erreichen ist als bei nicht behinderten Menschen.
Und warum soll ich unbedingt Liebe auf den Blick erreichen wollen? Also, das ist doch auch sowieso ein Konstrukt, was...
Darum ging es mir jetzt nicht.
Also abschließend zu dem Thema noch was witzig. Ich glaube, für dich wäre auch erste Liebe auf den ersten Blick schwer, wenn du eine Frau sehen würdest, die auf dich zukommt mit einem LA Clippers.
Wow!
Ja, also, aber ich finde das passend, weil das ist irgendwie... Die kann eine Zigarette für mich im Mund haben, dann kann da auch keine Liebe auf den ersten Blick entstehen.
Das stimmt wieder.
Also, das hat nichts mit dem Rollstuhl zu tun.
Na, das...
Ja, das ist jetzt eine riesige Grundsatzdiskussion. Ich würde sagen, wie viele Fragen haben wir denn noch?
Wir haben eigentlich noch die 3 lustigen am Ende.
Genau, die drei lustigen.
Beziehungsweise die 4. Natürlich noch die Frage, um David abzufacken, weil er Behinderter ist, aber ich glaube, bei ihm weniger auf dem Behindertenausweis steht. Was steht bei dir auf dem Behindertenausweis alles?
Fuck you.
Ich glaube, du bist nicht hilflos, oder?
Richtig, ich bin nicht hilfsbedürftig.
Unfassbar. Ich komme da jedes Mal nicht drauf klar.
Schön, dass ich bin unbefristet. Oh, apropos, Marcel, hier ist noch dein Perso.
Ja.
Okay. Es trifft ein bisschen sehr ab. Ja, ich wurde gestern nass und habe ihn lieber weggelegt. Deswegen.
Aber du hast 100% David.
Genau, ich habe einen Grad der Behinderung von 100, ein G, A, G und ein B. Das Wichtigste fehlt mir leider. Also dieses H für hilfsbedürftig ist für arbeitende Menschen eigentlich am wichtigsten, weil es die meiste Steuerentlastung gibt.
Gegenfrage, bist du schon unbefristet oder
ja.
Okay. Also das kann sich bei dir dann nicht mehr ändern. Also ja, okay, es könnte sich vielleicht schon noch ändern.
Es aber könnte sich auf meinen Antrag ändern. Aber das Versorgungsamt wird jetzt nicht auf die Idee kommen, diese Sache zu überprüfen. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, hier Leute, es hat sich das und das geändert, überprüft das mal. Das könnte ich machen.
Okay. Ja, dann haben wir jetzt noch 3, ich sag jetzt mal, oder 2 lustige Fragen zum Ende. Erstmal, du bist ja sehr offen, wir hatten es ja schon, wir machen es ja auch gegenseitig immer sehr selber. So Behindertenwitze, geil, ungeil, was ist der beste, den du kennst?
Also, Behindertenwitze an sich finde ich mittlerweile, muss ich sagen, nicht mehr so lustig. Also, sich über die eigene Behinderung, wie ich vorhin ja gesagt habe, so ein bisschen humorvoll lustig machen, die Sache auflockern, ist okay und das auch bei Freunden zu machen, aber jetzt Witze erzählen an sich ist nicht lustig, finde ich persönlich. Von daher, ich versuche auch das Wort behindert als Beleidigung. Klar fällt es irgendwie mal, aber man sollte vielleicht, wenn man erwachsen wird, ist, das Ganze auch langsam mal ablegen und andere Beleidigungsmöglichkeiten
Ja, das sowieso auf jeden
wie
Fall.
jetzt eben Minderheiten herabzuwürdigen finden. Also ja, das versucht man dann schon irgendwie auch aufzustellen. Ja,
Okay.
Behindertenwitze, weiß nicht. Über die eigene Behinderung lachen, ja, Witze, nein.
Okay, dann hier noch eine Abschlussfrage in irgendeiner Form. Ich meine, du bist ja schon nach einem halben Schluck Bier im Endeffekt schon sturzbesoffen.
Ja.
Wie ist es so als Rollstuhlfahrer für dich, betrunken zu sein? Ist es dann nochmal anders? Bist du dann noch? Achtung, jetzt kommt's für den Witz gerade eben. Noch behinderter. ja.
Also, das ist natürlich unangenehm, wie für jeden anderen auch. Also, ich finde es nicht gerade geil, besoffen zu sein. Ich hatte ein schlimmes Erlebnis, ja, bei dem es mir dann nicht mehr möglich war, eigenständig im Rollstuhl sitzen zu bleiben, sodass ich dann leider von den Freunden und Helfern im blau-weißen Transporter nach Hause gefahren wurde.
War das
Ja.
da, wo du in die Pizzeria gekotzt hast?
Genau,
Okay.
und vor der Pizzeria nee, war nicht Pizzeria.
Okay.
Genau,
Im Keller der Pizzeria.
davor weitergekotzt habe, genau. Das war dann ja unangenehm. Da haben es dann zwei Leute auch nicht geschafft, mich im Rollstuhl zu halten. Ja.
Krass, okay.
Ja, unangenehm, aber weiß jetzt nicht, ob das ein großer Unterschied zu nicht behinderten Menschen ist.
Okay, also der Abend war für dich dann echt zum Kotzen, oder?
Der Abend war wirklich zum Kotzen.
Hattest du mal Probleme mit, Sebastian, mit irgendwie im Rollstuhl sitzen bleiben, dann als du betrunken warst oder
Hattest du
so?
schon mal Probleme mit Alkohol?
Dadurch, dass ich so oder so Alkoholiker bin, nein, im Rollstuhl sitzen bleiben, nicht. Also, ja, wobei ich überlege, doch, wenn ich so richtig, richtig rotzevoll bin, was natürlich nie passiert, und ich dann irgendwie mal was vom Boden oder so aufheben will. Dann merke ich schon, dass ich halt doch irgendwie jetzt nicht die beste Rumpfstabilität habe. Natürlich deutlich besser als David, aber ja.
Aber wie, das ist ja das, was ich sage. Also auch ein laufender Mensch
Ja, klar.
torkelt, auch er verliert in gewisser Weise seinen Gleichgewichtssinn. Das hat
Kann passieren,
nichts zwingend was mit der Behinderung dann zu tun.
ja. Ja, definitiv.
Also, das würde ich persönlich jetzt sagen.
Ja, perfekt. Ich würde mal sagen, eigentlich sind wir dann fertig. Jetzt eigentlich nur noch, gibt es noch irgendwas zu irgendeinem Thema, was wir jetzt nicht gesagt haben, was wir dich nicht gefragt haben, wo du vielleicht auch noch mehr drauf eingehen wollen würdest oder whatever, was du noch zum Abschluss sagen möchtest, erwähnen wollen würdest oder keine Ahnung, außer dass du Single bist, was willst du noch sagen?
Genau, checkt alle mein Insta-Profil ab. Dort erfahrt ihr noch viel mehr Sachen über mich.
David lernt kochen, ja.
Genau, Hashtag David lernt kochen. Hashtag David lernt flirten können wir noch einführen. Also, schreibt mich an. Ich erwarte
Ja, okay. Er hat gerade seine Tinder-Bio vorgelesen,
Die Folge wird FSK 18.
Ja, ich weiß nicht. Also seid aufgeschlossen behinderten Menschen gegenüber. Fragt nach, wenn ihr was wissen wollt. Gafft nicht rum. Genau, also das ist wichtig. Nicht gaffen. Einfach fragen, ob man helfen kann. Wenn nein, weitergehen. Wenn ja, helfen. So. Und nicht dumm rumstehen und gaffen. Das ist einfach scheiße.
Hast du nochmal schön die Kurve gekriegt?
Ja, absolut. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt hier auch nicht mehr dumm rumstehen, sondern wir beenden jetzt die
Ja, hier
Folge.
stehen ja alle gar nicht.
Das ist richtig, das ist richtig. Ich kann mich kurz hinstellen.
Nee,
Okay.
nee. Ey, Jungs, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr
Definitiv.
cool. Du bist bestimmt nicht das letzte Mal unser Gast.
Nee, vor allem werden wir ja auch nochmal mit unseren beiden Wie behindert bist du? Gästen, die wir bislang hatten, noch eine Power-Chair-Hockey-Folge aufnehmen.
Bestimmt.
Ja, ich hoffe auch noch auf eine Online-Dating-Folge, oder?
Alter.
Mit Marcel als
Ja, okay,
Moderator.
gut, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe wirklich, ihr hattet Spaß. Wir können uns gerne mal sagen, wie ihr das Konstrukt findet, wenn wir persönlich nebeneinander sitzen. Ob das irgendwie so unseren Vibe geändert
Ja
hat
gut, ich werde
oder
jetzt nicht immer
irgendwie.
nach Worms fahren
Ja,
hier oder
in
nicht nach
Teufen werde ich
Stuttgart,
machen.
also
Nee, stimmt, das kostet ja auch zu viel.
das
Tut
ist
mir
richtig.
total leid.
Ja.
Ich wünsche euch dann natürlich noch einen schönen Start in die Woche, euch beiden, unseren ZuhörerInnen auch. Und ja, das war's von mir.
Ja, ich habe auch nichts mehr zu sagen und wünsche auch allen
eine schöne Woche. Lassen wir den Gast hier noch abschließend einen, also ja, wir beenden die, du darfst die Folge beenden, das wollte ich sagen.
Abschlusssatz.
Okay, also mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war auch, also ich fand es super, jetzt hier mit euch beiden am Tisch zu sitzen und genau, Vorbereitung war ein bisschen umständlich, aber wir haben es hinbekommen, wir haben eine gute Folge gehabt, die wahrscheinlich auch ein bisschen länger werden wird. Genau, mir hat Spaß gemacht, ich komme gerne wieder. Auf Wiedersehen.
Macht's gut. Ciao, ciao.